Wenn man jetzt 5 Leute fragt und von denen sagen alle ein Thema, dann macht man halt das und nicht 1 der 5, die jeder einzeln hat.
Nicht an dem immer festzuhalten, ja, weil ich es immer schon so gemacht habe.
Da gehen wir einfach davon aus, dass das Konzept Flotte einfach auf Ewigkeit eine große Rolle spielen wird.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Ich bin Jens Markgraf, dein Guide für die aufregende Welt des Taxi- und Mietwagengewerbes. Und gemeinsam mit der lieben Babette Mahner, die mir an meiner Seite heute sitzt, direkt neben mir, machen wir hier diesen Podcast schon seit fast 2 Jahren für euch. Ich bin selber Unternehmer mit 4 Standorten in Nordhessen, habe eine Menge Mitarbeitende bei mir, wo ich ganz happy mit bin, und übergebe jetzt einfach mal an die Babette, damit ihr jetzt erfahrt, wen wir heute in unserem Podcast haben.
Auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Danke, dass ihr eure wertvollste Ressource mit uns verbringt, mit eurer Zeit. Und wir haben heute ein richtig spannendes Thema für dich. Wir sind heute nicht alleine hier und freuen uns richtig dolle mit dir heute über das Thema Taxisoftware zu sprechen. Und dafür haben wir uns jemand eingeladen, den ich dir jetzt gerne vorstellen möchte. Ulf Bögeholz ist einer der geschäftsführenden Gesellschafter von taxi.de. Sein Fokus liegt auf der technischen Seite der Unternehmung. Seit 2011 entwickelt er mit seinem Team in Hamburg ein Flottenmanagement für heute und morgen, um den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung nicht nur auf Augenhöhe zu begegnen, sondern die Potenziale voll auszuschöpfen. Über 900 Flotten im Dachraum nutzen die Flottensoftware mit ihren zahlreichen Erweiterungen und liefern täglich neuen Input für die zukünftigen Entwicklungen. Ulfs Motto ist: gute Software ist wie Wein, die Zeit brauchen. Lieber Ulf, herzlich willkommen in unserem Taxi2Go-Podcast. Wir freuen uns richtig dolle, dass du heute da bist.
Guten Morgen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, und wir sind ja auch extra nach Hamburg zu dir gekommen, damit du nicht so einen weiten Weg bis nach Nordhessen
das
hast.
Das hat geklappt, ich bin mit der U-Bahn hergefahren.
Hey, perfekt, wir sind auch mit Öffis heute Morgen hergekommen, ja,
sicher, und, sicher. Und wenn du wissen willst, wo wir sitzen, dann geh auf jeden Fall in YouTube rein, dort siehst du uns nämlich sitzen. Wir haben das große Glück, bei NIO in einer wunderschönen Location zu sitzen, NIO Deutschland, Automobilhersteller, wo du einfach das Interview genießen kannst. Und wir starten, würde ich sagen, jetzt direkt rein.
Okay, Ulf, ich hoffe, du bist bereit.
Na klar.
Dann würde ich mal einer ersten Frage kommen. Wenn du deine Geschichte über taxi.de erzählen dürftest, und das darfst du heute hier, an welchem Punkt möchtest du und würdest du gerne starten?
Gern da, wo sie für mich auch begonnen hat, also im Frühjahr 2011. Damals habe ich den Alex Brandenstein, der hier auch schon mal bei euch zu Gast war, kennengelernt durch gemeinsame Bekannte. Und ich war auf der Suche nach einem neuen sinnvollen Projekt. Und Alex war gerade mit dieser Idee Taxi Button damals noch gestartet. Also er war ja der Erste, der das an den Markt gebracht hatte. Das heißt, die Verknüpfung von Fahrer und Fahrgast per Smartphone auf die Beine zu stellen. Und es war ja 2011, das erste iPhone ist 2007 entstanden, erschienen. Das heißt, die Smartphone-Landschaft war damals noch eine etwas andere als heute.
Allerdings.
Es war einfach was Besonderes, so ein Device zu haben, und dementsprechend war das alles natürlich auch noch nicht so einfach. Das heißt, durch die Verbreitung oder die mangelnde Verbreitung war es noch nicht so, dass jeder einfach so ein Ding in der Tasche hatte. Es war irgendwie was erst noch wachsen musste. Und wir haben uns dann aber irgendwie sehr gut persönlich verstanden und auch schnell darauf einigen können, dass es eine sinnvolle Sache wäre, irgendwie zusammenzuarbeiten. Also, dass wir uns auch irgendwie von den Skillsets ganz gut ergänzen. Und dann haben wir relativ schnell einfach losgelegt und uns diesem Markt genähert. Das heißt, wir haben erst noch probiert, was kann man aus dieser reinen Vermittlung Fahrer, Fahrgast noch machen, und haben dann gemerkt, okay, es ist wirklich wahnsinnig, ein wahnsinnig schwieriges Thema. Und haben gesehen, eigentlich gibt es 2 mögliche Zielgruppen für irgendein Produkt, ein digitales Produkt im Taximarkt. Das eine waren so die Taxifahrer in München, Berlin, Hamburg. Die waren ganz wild natürlich auf zusätzliche Bestellungen. Die müssen allerdings auch irgendwo herkommen. Das heißt, das ist schon mal, ist auf jeden Fall ein dickes Brett, was man da bohrt. Und in dem Zuge haben wir dann aber auch gesehen, dass es ganz viele mittelständische Taxiunternehmen gibt, in den Städten, aber eben auch abseits der Großstädte, in kleineren Städten, im ländlichen Bereich, die auf jeden Fall auch ein paar Anforderungen im Bereich der Digitalisierung haben. Und da haben wir dann gesehen, okay, wir können jetzt uns dem Ganzen so nähern, dass wir uns eben nicht auf einzelne Fahrer konzentrieren, sondern auf mittelständische Unternehmen und denen irgendeinen Vorteil im Bereich digitales Arbeiten in die Zukunft ermöglichen. Und dann haben wir relativ bald mit dem mit der Entwicklung unserer Flottensoftware angefangen. Und am Anfang geht man natürlich sehr naiv dran und sagt, man hat hier ein Auto und man hat hier einen Auftrag und schiebt den da rein und alle sind glücklich.
Und hast du gedacht, damit ist es schon gegessen.
Da haben wir gedacht, das war's. Ne? Ab, ja. 3 Monate Entwicklungszeit und jetzt kann man das verkaufen, bis man in Rente geht. Und wurden dann sehr schnell eines Besseren belehrt. Also wir haben natürlich alle möglichen Interessenten gefragt, die wir kennengelernt hatten, und 90% haben gesagt, na komm, braucht kein Mensch. Hm. Und von den anderen 10% hat die Hälfte gesagt, ja, wenn es euch in 3 Jahren noch gibt, kommt nochmal zurück. Okay. Und dann haben wir aber tatsächlich in Brandenburg an der Havel unseren ersten Kunden damals bekommen.
In Brandenburg ging das los? Ich glaube, das ist mir gar nicht bekannt gewesen.
Das war unser erster Kunde für die Flottensoftware und der hat natürlich dann auch, also der hat das Potenzial gesehen, deshalb hat er sich am Anfang darauf eingelassen, weil das war zu dem Zeitpunkt nichts, wo man wirklich umfassend mitarbeiten konnte. Ne? Es war ein sehr rudimentäres Ding. Und der hat uns aber so sinnvolles Feedback direkt gegeben, dass wir dann gemerkt haben, okay, das ist jetzt irgendwie die Art und Weise, wie man das aufsetzt. Das heißt, man guckt sich die Kunden an, die das benutzen können, redet mit denen, was brauchen die wirklich, und dann guckt man, dass man da eben irgendwie die sinnvolle Variante nach A oder B draus entwickelt, und am Ende wird dann durch jeden Kunden eigentlich wird das Produkt besser.
Aber deine Aufgabe war immer, die ganze technische Lösung im Hintergrund zu schaffen, ja?
Genau.
Also Alex war der nach draußen gegangen ist und gesagt, hey, wir haben hier was Cooles, ja, in die Sichtbarkeit. Und du warst der im Keller programmiert hat, irgendwo
in
der Garage.
Genau, im Keller zum Glück nicht. Ich hatte ein kleines Fenster auch in der Garage. Wir saßen tatsächlich an der Elbe, das war wir waren Untermieter bei einer Firma da und hatten ein nettes Büro, bis die insolvent gegangen sind. Und da mussten wir leider ausziehen. Aber das war kein großes Problem für uns. Aber also am Anfang habe ich wirklich auch eine ganze Weile irgendwie nahezu alleine da die Software entwickelt, die ersten 1,5 Jahre. Und irgendwann ging es dann einfach nicht mehr. Da brauchten wir ein bisschen Unterstützung. Und dann haben wir natürlich
also auch Also Manpower-mäßig war das einfach nicht zu schaffen, was ihr euch vorgenommen habt.
Weil das so viel war. Ne? Und wenn man wenig Features hat und dann schickt man 3 Vertriebler los, die irgendwie Kunden ergründen, die kommen ja alle mit einem unterschiedlichen Hausaufgabenheft zurück. Und das war wirklich spannend. Also ihr seid ja auch schon relativ früh dann in Melsung unser Kunde geworden. Und ihr könnt sich sicherlich auch noch erinnern, was da alles noch gefehlt hat, was wir dann im Laufe der Zeit...
Ja, das war aber trotzdem eine spannende Zeit, weil ihr halt sehr offen wart. Ne? Bei euch, mit euch konnte man kommunizieren, konnte halt wirklich seinen Aufgabenkatalog da weitergeben. Und ihr habt auch, also was ich in Erinnerung habe, das alles verhältnismäßig schnell damals umgesetzt.
Also wir haben uns natürlich immer Mühe gegeben. Ja. Ne? Und das Wichtigste ist da natürlich dann irgendeine Fokussierung. Das heißt, wenn man jetzt 5 Leute fragt und von denen sagen alle ein Thema, dann macht man halt das und nicht eins der 5, die jeder einzeln hat. Ne? Und das, war dann so ein relativ simpler Prozess eigentlich, dass wir wirklich das Feedback und die Ideen einsammeln und versuchen da am Ende dann was draus zu machen, was dann möglichst allen weiterhilft. Ne? Weil Individualisierungen, die wirklich dann 90% nichts nützen, das haben wir am Anfang auch manchmal gemacht, aber das ist nichts, was einen dann wirklich nach vorne bringt.
Ja, ich glaube, dass die Erfahrung, die darf man einfach mitnehmen, um wirklich einen Fokus auf Dinge zu haben. Ja, das sehe ich ganz genauso.
Ulf, bevor ich dich frage, warum du tust, was du tust, würde ich gerne noch, dass du den Alex, einfach den Mitgründer, noch mal kurz vorstellst für alle, die euch noch nicht kennen, dass du einfach noch so 2, 3 Sätze vielleicht zu Alex sagst.
Genau, ich habe ja erwähnt, wann wir uns kennengelernt haben, 2011, und dann ging es eben relativ schnell los, dass wir da gemeinsam uns zusammengesetzt haben, und der Alex ist eher derjenige, der die vertriebliche Seite sich zu eigen macht und eben etwas dadurch natürlich auch etwas präsenter ist überall als ich. Genau, und das ist nach wie vor eigentlich so unsere Aufteilung. Mein Fokus ist der technische Part. Alex kümmert sich um den vertrieblichen, und so alles andere machen wir in der Regel eigentlich hauptsächlich zu zweit. Es hat sich so ganz gut bewährt. Ist jetzt für ein Unternehmen unserer Größe auch noch irgendwie ganz gut machbar. Also es ist jetzt nicht so, dass da einer irgendwie 3 Tage die Woche mit Buchhaltung beschäftigt ist, sondern wir können uns nach wie vor noch irgendwie auf die wesentlichen Punkte fokussieren.
Ist da auch so ein bisschen Freundschaft daraus entstanden, aus eurer Geschäftsbeziehung?
Also wenn man,
ich finde es immer ganz interessant zu wissen, wenn man so
eng aufeinander hockt über so einen Zeitraum, ne, dann ist es schon gut, wenn man sich riechen kann.
Ja,
und
genau.
Das ist aber was bei uns irgendwie von Anfang an gut geklappt hat, und auch nicht nur mit Alex, sondern auch mit allen Mitarbeitern. Ne? Also das ist wirklich so, wir haben bei jeder Einstellung immer darauf geachtet, dass die Leute auch wirklich gut ins Team passen. Und jeder von denen, die da sind, hat im Prinzip auch ein Veto. Das heißt, wenn wir jemand Neues einstellen und einer sagt, den mag ich nicht, dann sagen wir, okay, dann müssen wir leider irgendwie, auch wenn die anderen den Daumen hoch gegeben hätten, müssen wir da leider von Abstand nehmen, weil das ist einfach extrem wichtig, dass das menschlich passt, ne? Weil irgendwie wir haben so kurze Wege und auch unsere Arbeitsweise ist einfach so, dass das irgendwie funktionieren muss. Und wenn da einer nicht mit dem anderen reden kann, weil die sich irgendwie nicht grün sind, dann ist das ganz, ganz schwierig. Und deshalb achten wir da primär drauf, dass das irgendwie, dass alle gut miteinander auskommen.
Sehr, sehr schön. Dazu haben wir eine Podcast-Folge tatsächlich auch gemacht in Bezug auf unangenehme Mitarbeitende. Mhm. Ja, und deswegen ist es total schön, dass du es gerade so als Quick-Hack teilst, auch wie ihr mit Einstellungen umgeht. Die Podcast-Folge mit Alex. Alex war auch vor einem Jahr im Podcast. Die verlinken wir dir. Das heißt, wenn du jetzt zuhörst, dann hör auf jeden Fall in die andere Podcast-Folge rein. Da ging es auch heiß her. Ja, haben wir so ein Quiz auch mit Alex gemacht. Und dann hast du auf jeden Fall sehr viel spannende Infos über taxi.de. Ulf, warum tust du, was du tust?
Also ich bin ja von meiner Ausbildung her Informatiker. Das heißt, ich habe mich so mit Digitalisierung schon eine ganze Weile beschäftigt. Also ich würde sagen, jetzt so vor 27 Jahren habe ich so angefangen, mich mit Programmierung zu beschäftigen. Also erst noch wirklich zu Hause mit Büchern aus der Bücherei und sowas. Also wenn man das jungen Leuten heutzutage erzählt, die gucken mich an, würde ich irgendwie von handbeschriebenen Steintafeln erzählen. Okay. Aber die Zeit war eine andere. Also es war nicht so, dass man irgendwie einmal Google anmacht und dann kriegt man das Programm, was man eigentlich schreiben wollte, schon fertig irgendwo. Es war sehr spannend. Es hat natürlich aber auch irgendwie so den Vorteil gehabt, dass man sich ein bisschen anders auch der Sache genähert hat. Also irgendwie zum Beispiel, damals hatte man einfach, egal was man programmiert hat, immer das Problem, dass man zu wenig Speicherplatz hatte und sowas. Und das sind Sachen, die gibt es heute gar nicht mehr. Und wenn man das nie erlebt hat, dann schreibt man auch einfach schlechtere Software, als wenn man weiß, was Speicherplatz ist.
Ne? Weil du immer die Begrenzung dann siehst.
Genau.
Schon, ne? Weil also du sagst, da komme ich nicht weiter.
Die fällt halt heutzutage meistens weg, weil das einfach so billig geworden ist. Das heißt, es ist überhaupt nicht mehr so das praktische Thema. Aber wenn man diese Konzepte überhaupt sich vergegenwärtigt hat, dass es irgendwie Speicher gibt und der ist begrenzt für irgendwas und alles, was darüber ist, wird dann langsam oder funktioniert nicht mehr. Das ist schon auch heutzutage natürlich noch eine Hilfe, wenn man dann irgendwie überlegt, wie programmiere ich jetzt irgendwas. Und in der Digitalisierung, ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, die letzten 20 oder insbesondere 10 Jahre waren absolut beispiellos für die Entwicklung, die es in unserer Gesellschaft gegeben hat. Also eigentlich wirklich der Start des ersten iPhones ist eigentlich ein ganz guter Milestone dafür, weil wenn man sich das jetzt anguckt, ich habe gestern gelesen, 80% aller Erwachsenen in Deutschland haben ein Smartphone und Tendenz sicherlich nicht zurückgehend. Und das hat sich ja nicht nur auf die Privathaushalte beschränkt, sondern alles ist irgendwie durchdigitalisiert worden. Jede Branche, ob das irgendwie Bildung ist oder Gesundheit oder eben Personenbeförderung, überall ist eine ganze Menge passiert. Und für mich war einfach wichtig, irgendwie die Digitalisierung ein bisschen mitzugestalten und das in einer Art und Weise zu machen, die ich irgendwie vernünftig und tragbar finde. Ja?
Einfach darf es sein.
Das ich, natürlich auch.
Für uns als Anwender, für dich im Hintergrund ist es wahrscheinlich
den Anwender
komplex.
Einfach ist super, aber eben, dass es halt auch irgendwie ein bisschen hilft und dass es nicht am Ende dazu dient, dass irgendwie der Mensch noch so lange da sitzen muss, bis es irgendwie einen Roboter dafür gibt und dann tschüss. Also wenn man sich irgendwie Firmen wie Uber zum Beispiel anguckt, die im Prinzip irgendwie den ganzen Markt an sich reißen möchten, um am Ende dann so eine Gig-Economy zu haben, wo sie ohne jegliche soziale Verantwortung agieren und einfach sich da die Provision am Ende einheimsen. Das finde ich komplett richtig, wie da auch mit Kritik herangegangen wird. Also das ist so die eine Seite der Digitalisierung, die wir sehen. Das heißt, die Konzentration auf riesige Konzerne, die immer mehr Kontrolle und Macht über alles bekommen, auch immer mehr Geld damit verdienen. Wenn man sich so die großen Firmen in Silicon Valley anguckt, das ist sicherlich nicht die Art und Weise, wie das die Mehrheit der Menschen gerne sehen würde. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Chancen in der Digitalisierung. Das heißt, sowohl für den Anwender als auch für den Unternehmer oder für den Betreiber von Flotten oder von irgendwelchen Geschäften oder sowas. Und das finde ich einfach sehr spannend, da an einem Punkt zu sitzen, wo man sagen kann, okay, wir sehen die Digitalisierung natürlich genauso. Das heißt, sie kommt und sie geht auch immer weiter. Und man kann jetzt eben an diesem Punkt sagen, okay, wir gestalten das jetzt so, dass es irgendwie am Ende dem Menschen auch ein Stück weit bei irgendwas hilft. Das heißt, da gibt es ja wahnsinnig Möglichkeiten auch. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die das Ganze irgendwie verteufeln. Aber man muss halt die technischen Errungenschaften auch in einer Art und Weise nutzen, dass es eben nicht am Ende dann
schädlich ist, dass es gesund ist, einfach auch vom Verhalten und wie die Dinge auch genutzt werden.
Genau. Nachhaltig. Und die es muss ja sich irgendwie mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zur Deckung bringen lassen, die am Ende eben dann nicht wie 1984 oder die ganzen Dystopien endet. Genau.
Ja, mein lieber Ulf, das Taxi. Das war ja für dich auch neu in 2011 sozusagen. Und jetzt würde mich einfach am heutigen Tage mal interessieren, jetzt hast du ja sehr viel Erfahrung sammeln dürfen mit der Branche, mit vielen Menschen, viele Charaktere, die dort in der Branche natürlich auch unterwegs sind. Was fasziniert dich denn so an dem Taxi?
In einem Satz die Breite des Dienstleistungsspektrums. Also okay. Es ist so, du hast ja erwähnt, es war für uns natürlich damals auch neu. Also ich bin immer mal Taxi gefahren, aber das war auch so mein Berührungspunkt damit. Das heißt, ich stand irgendwo am Bahnhof, wollte nach Hause oder wollte zum Flughafen und da habe ich mich reingesetzt und dann hat mich das Taxi nach Hause gefahren und dann habe ich bezahlt und bin ich ausgestiegen und dachte so, schön. Also es ist so irgendwie für besondere Ereignisse ist es immer eine gute Sache. Aber ich hatte mich auch jetzt nicht in der Tiefe damit befasst, wie ich es halt jetzt über die letzten 14 Jahre gemacht habe. Und was ich wirklich wahnsinnig finde, ist, wenn man sich zwei Taxiunternehmen anguckt, dann machen die unter Umständen wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Also wir haben so die Einzelfahrer in der Großstadt, die machen halt irgendwie ihre Flughafentouren und ein bisschen Unternehmensberater als Berufspendelei und dann hier in Hamburg abends die Leute vom Kiez nach Hause bringen. Und das ist, glaube ich, auch so der Blick auf Taxi, den die meisten Menschen haben, die sich nicht wirklich damit auskennen und die es auch nicht wahnsinnig häufig nutzen. Und dann haben wir aber auch in unserer Anfahrtszeit schon ganz viele Unternehmen kennengelernt, die eben außerhalb der Metropolen agieren. Und da kamen dann auf einmal Sachen dazu, die uns überhaupt nicht bewusst waren. Das heißt, irgendwie Krankentransport oder Schülertransport oder Anrufsammeltaxi als ÖPNV-Ersatz. Ne? Und das ist wirklich dann ja je nach Unternehmen auch unter Umständen ganz elementarer Bestandteil des Businesses. Also wir haben ganz viele auch Taxiunternehmen, die wirklich einen großen Anteil Krankentransport machen. Und die arbeiten natürlich auch ganz anders als irgendwie ein Unternehmen, was eigentlich nur ad hoc
Bargeldumsatz
Geschäft
unterwegs
hat. Genau.
Genau.
Und eben sich so auf die, ich sag mal, die klassischen Taxitouren jetzt in der Großstadt zum Beispiel bezieht. Und also da haben wir wirklich so viele unterschiedliche Varianten kennenlernen dürfen. Und auch wir müssen da natürlich auch immer wirklich tief damit eintauchen. Wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Anruf-Sammeltaxi, dann müssen wir das ja auch erstmal durchdringen und wirklich verstehen, wie funktioniert das. Und das ist natürlich dann
Fahrpläne oder keine Fahrpläne.
Genau. Darf man bis zur Haltestelle fahren oder wird man nach Hause gefahren? Ja. Kostet es irgendwie nur die Busfahrkarte oder muss man noch extra bezahlen? Ne? Und dann hat natürlich auch wieder jeder Verkehrsbetrieb noch sein eigenes Süppchen, was da gekocht wird. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und im Laufe der Zeit lernt man das natürlich darum auch sinnvoll einzugrenzen.
Das heißt, auch diese Anbindung halt zu schaffen. Das war auch was, glaube ich, wo viele so aus ihrer Komfortzone mal rauskommen mussten in der Vergangenheit. Heute ist es schon einfacher. Aber ne, wie kriege ich eine Verbindung von der einen Software zur anderen hin? Ne? Wie kann ich Daten über euch bei uns einspielen und sowas? Ja. Was immer sehr komplex und schwierig, glaube ich, war.
Auf jeden Fall. Also gerade am Anfang, da haben sich dann zum Glück so ein paar Sachen rauskristallisiert. Also es gibt so ein paar größere Anbieter für gerade diese AST-Software. Mhm. Und dann haben wir uns mit denen an einen Tisch gesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt eure Schnittstelle. Und wenn jetzt jemand dazu kommt und sagt, ich möchte gerne irgendwie mein Anrufsammeltaxi anbinden, dann kann man das eben, das ist so ein Standard, den wir da unterstützen, den kann man einfach hernehmen und sagen, okay, das ist es. Und damit läuft dann alles irgendwie rein und dann kann man sagen, okay, könnt jetzt auch noch die verkauften Tickets irgendwie zurückspielen oder sowas, um am Ende eine korrekte Abrechnung zu haben. Also da geht es eine ganze Menge, aber eben wir haben uns jetzt schon auch in den letzten Jahren darauf fokussiert, dass man wirklich solche Multiplikatoren auch in erster Linie natürlich nimmt. Also dass man jetzt nicht sagt, wir binden jetzt 12 unterschiedliche AST-Software-Anbieter an, sondern man guckt eben, okay, hier gibt es ein paar, die sind A, irgendwie verbreitet und die haben halt diesen Standard implementiert, wo man sagen kann, da kann man jetzt einfach dann auch für zukünftige Anbieter sorgen, okay, wenn ihr das so macht wie die, dann funktioniert es einfach auch.
Ja.
Würdest du sagen, Ulf, dass deine Ideen für Software-Erweiterungen zum größten Teil von den Usern kommen, also wirklich von den Unternehmen?
Auf jeden Fall. Also, dass wir uns mal so ganz losgelöst vom Markt was überlegen, das kommt wirklich selten vor, weil das ist eigentlich so der klassische Fehler, wenn man irgendwie Software entwickelt, man schließt sie irgendwo ein, man denkt, ah ja, das könnte der Markt brauchen und das und das und das und nach einem Jahr kommt man dann damit raus und zeigt das den Leuten und die gucken einen an und denken, okay, was soll ich denn jetzt damit? Ne? Also diese Gefahr, die haben wir zum Glück von Anfang an auf dem Zettel gehabt, das heißt, das passiert auch eigentlich nicht, also auch wenn wir größere Sachen entwickeln, sind da von Anfang an irgendwie ein paar Leute mit dabei, die sich das angucken und sagen, ja okay, kann ich mir vorstellen oder brauche ich überhaupt nicht, ne? Weil das ist, hat jetzt auch überhaupt nichts mit der Branche Taxi oder so zu tun, sondern wenn man irgendwie ein Produkt am User vorbei entwickelt, dann funktioniert das nicht. Und ist sowieso Software heutzutage sollte irgendwie was Organisches sein, was einfach in kleinen Schritten wächst. Und diese Art und Weise, sich wirklich zu verschließen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hier 2 Jahre hin, mache irgendwas und gucke dann, das funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend würde ich das 100%ig mit Ja beantworten. Die oder 99%ig die Ideen für die Erweiterung, die kommen natürlich immer aus unserem Kundenkreis. Und wir sehen uns da eher wie so ein Thermomix. Das heißt, wir sammeln alles ein. Die Ideen kommen da in den Topf und dann drücken wir einmal auf Mixen. Ja. Und am Ende kommt dann halt was raus, was im Idealfall einfach ein Feature ist oder ein Modul oder was auch immer, was dann für einen Großteil unserer Kunden auch einen Vorteil bietet. Ne? Weil es ist natürlich auch so, wenn man einfach 1:1 auf alle hört und alles macht, was die wollen, dann kommt man auch nicht voran. Also wenn wir das gemacht hätten, dann würde ich hier heute auch nicht sitzen und dann könntet ihr unser Produkt heute auch nicht mehr nutzen, weil dann werden wir es irgendwann einstampfen müssen. Also unsere Maxime ist da eher, es klingt ein bisschen gemein, aber es ist so, dass wir dem Nutzer nicht das geben, was er will, sondern das, was er braucht. Das heißt, es ist einfach eine unserer Kernaufgaben ist da wirklich das Feedback, so vielschichtig es ist, zusammenzuführen und dann zu überlegen, okay, was ist denn jetzt wirklich das, was diese 10 Unternehmen, die uns jetzt 10 unterschiedliche Sachen gemacht haben, was brauchen die denn? Und wie kriegt man das unter Umständen unter einen Hut? Und dann kann man natürlich am Ende es nicht immer jedem bis aufs letzte i-Pünktchen so recht machen, wie der das sich gewünscht hat, sondern es funktioniert dann auch nur zweiseitig, dass man sagt, okay, wir kriegen jetzt irgendwie alles hin, dazu müsst ihr aber irgendwie hier einen Millimeter an eurer Arbeitsweise ändern. Ne?
Und das ist ein total guter Gedanke, weil auch ich habe manche Sachen an euch gebracht und ihr habt nachher was Ähnliches geliefert, wo ich aber in meinem Unternehmen gemerkt habe, als ich das gesehen habe, hey, das ist so viel cooler, so zu arbeiten. Und den Tipp kann ich eigentlich nur an alle Hörer und Zuschauer geben, sich dafür auch zu öffnen. Nicht an dem immer festzuhalten, ja, weil ich es immer schon so gemacht habe, weil ich es gerne von dir jetzt umgesetzt haben möchte. Und auf einmal kommt ihr mit einer Sache, ja, wo ich einen viel besseren Arbeitsablauf auf einmal habe. Ne? Und da sich wirklich für zu öffnen, das finde ich schon cool. Und die Geschichte mit dem Thermomix muss ich nochmal aufnehmen. Damit kann sogar ich kochen. Das heißt, wenn du das als euer Bild nimmst für eure Software, ja, damit kann sogar ich Taxi fahren und disponieren, ja.
Und dort auch nochmal zu sehen, das, was Ulf gerade auch teilt in Bezug, wie bringen wir den bestmöglichen Service, die bestmögliche Dienstleistung, das kannst du auch auf dein Taxiunternehmen übersetzen, indem du mit so vielen wie möglich Kundinnen und Kunden einfach auch darüber sprichst, weil natürlich ist das Wollen im Vordergrund und doch, was dahinter das wesentlich Wichtigere ist, ist wirklich, was braucht der Kunde, ja? Und mit dem Kunden gemeinsam dann dort diese Lösung dem Kunden auch zu präsentieren, weil damit schaffst du einen unfassbar großen Vorteil.
Ja, es gibt ja eine ganze, ganze Menge technische Sachen, die ihr schon auf den Markt gebracht habt. Was wäre denn so der echte technische Hack, den du im Augenblick vielleicht heute hier sogar schon mal vorstellen kannst, den eine Menge Unternehmen, Unternehmerinnen interessieren könnte? Hast du da vielleicht was mitgebracht?
Was also ich könnte jetzt hier Steve Jobs-mäßig natürlich irgendwas aus der Tasche ziehen. Ja, aber
du hast einen neuen Knopf wahrscheinlich.
Ich hab mich sehr schwer getan, hier einen isolierten technischen Hack rauszunehmen. Also es sind natürlich Sachen, die irgendwie die Sache ein bisschen vereinfachen könnten, wenn man jetzt sagt, irgendwie die Software wandert vom Smartphone komplett ins Auto. Das wäre sicherlich irgendwie ein schönes Ding, wo man sagen kann, man verzichtet dann auf ein Endgerät, hat unter Umständen noch eine bessere Anbindung an irgendwie Verkehrsdaten und auch.
Ach so, du meinst jetzt an den Automobilhersteller zum Beispiel,
genau,
ja, dass wir die komplett
übergehen. Ah ja, okay. Und da gibt es ja erste Bestrebungen mit Android Auto zum Beispiel, was irgendwie gut funktioniert, aber was natürlich aus, ich glaube, hauptsächlich aus Verkehrssicherheitsgründen sehr restriktiv ist. Das heißt, man kann irgendwie eine Media Player-App machen, man kann irgendwas machen, was so kleine Notifications gibt, aber sozusagen sowas wie unsere Fahrer-App, das ist nicht erlaubt, weil das natürlich zu sehr ablenken würde, wenn ich da jetzt den ganzen Tag am Autodisplay rumfummel. Ich bin gespannt, ob sich das irgendwie so ein bisschen öffnet, weil technisch funktioniert das eigentlich schon sehr gut. Also irgendwie die meisten Autos,
die durch die App-Spiegelung
heute auch, oder App-Spiegelung, genau, ja, oder genau, eben auch, dass man eine spezielle Version fürs Auto hat, also irgendwie Google Maps, Spotify und sowas, das funktioniert ja hervorragend, aber die sind eben ja auch nicht so, dass ich da ständig irgendwie mit interagieren muss. Das heißt, das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, das würde auf jeden Fall irgendwie einen Schritt nach vorne bringen. Müssen wir gucken, wann das wirklich passiert und wie weit sich da auch der Gesetzgeber ein bisschen öffnet. Für, genau, ja. Weil das steht und fällt natürlich.
Ja, zumal es wäre halt viel, viel einfacher. Ne? Wir hätten uns eine Menge Einbaugeschichten sparen können. Ihr kennt die Problematik mit den Handys, mit den Akkus dann irgendwann. Ja, dann haben die Fahrer mal nicht angeschlossen. Also da bauen wir halt selber uns oft viele Fehler ein, dass wir dann die Software nicht richtig verwenden können, ja, weil die Hardware irgendwie
stoppt. Und es ist natürlich immer noch besser, sicherlich mit einem Smartphone zu arbeiten als mit drei anderen Geräten. Aber wenn man irgendwann den Weg gehen kann und sagt, okay, ich habe jetzt einfach im Auto die Software komplett integriert, es wäre sicherlich nochmal ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Sache, die wir aber auch eben häufig beobachten und die gerade so in den letzten Jahren, wo alles irgendwie immer teurer wird und anstrengender, die wir beobachtet haben, das ist jetzt kein wirklicher Hack, aber das ist so eine Arbeitsweise, würde ich jetzt sagen, die viele erfolgreiche Unternehmen, die unsere Kunden sind, ziemlich gut pflegen. Und das ist einfach eine sehr optimierte Planung. Das heißt, dass man eben, wenn es das Geschäftsgebiet ermöglicht, dass man eben wirklich schon nach vorne guckt und sagt, okay, ich weiß jetzt genau, was ich morgen mache. Ich weiß genau, wie viele Autos ich brauche, wie viele Fahrer ich brauche, wie viele Beifahrer, die irgendwie beim Einsteigen oder Rollstuhl mit reintragen. Da kann man eine ganze Menge machen.
Unterwegs genau. Mit Beifahrer
zum Beispiel. Das ist natürlich was nicht für alle funktioniert. Also wenn ich jetzt nur Ad-Hoc-Geschäft habe, dann kann ich mir gerne ausdenken, was morgen passiert. Ich weiß es aber nicht. Aber eben, wenn ich zum Beispiel viel Krankentransport habe, dann weiß ich ja schon meistens relativ genau, was morgen ansteht. Mhm. Und da haben wir natürlich einige Tools bei uns, die auch damit reinspielen, dass ich irgendwie effizient meinen Bedarf planen kann und auch schon bis in die Personalplanung. Und da haben wir demnächst auch ein neues Tool, was noch dazukommen wird, wo nämlich die Mitarbeitenden alle ein bisschen mithelfen können für
Schichtpläne,
die Planung.
Genau.
Das heißt, ich kann selber als Fahrer sagen, dann und dann und dann kann ich arbeiten im Vorhinein und in der Dispo sieht das dann jemand, sammelt die Daten von allen und kann dann da draußen einen sauberen Dienstplan generieren. Das gleiche ich dann ab mit meinen Vorbestellungen und am Ende weiß ich dann genau, okay, ich kann hier allen ihre Arbeitszeitwünsche einigermaßen erfüllen und ich weiß auch, ich habe genug Fahrzeuge auf der Straße und habe auch noch eben ein bisschen Puffer für die Sachen, die ad hoc reinkommen. Also so dieser Aspekt der Planung, der wird halt immer wichtiger mit allen.
Das ist auch so. Ich sag mal, da kann ich jetzt überwiegend natürlich für die Landunternehmer, zu denen ich mich auch zähle. Und deswegen war es anfangs so schön, wo du gesagt hast, doch, wie unterschiedlich das sein kann. Wir machen beide Taxi, aber doch nicht so, dass man sagen kann, hey, die haben beide ein Schild auf dem Dach und mehr nicht. Also wir unterscheiden uns schon oft extrem von dem Geschäft, was ich in der Großstadt abwickle. Das ist wirklich so. Und das unterstützt uns auch. Auch wir nutzen die Software, was die Planung angeht, um wirklich zu wissen, hey, wie sieht's morgen aus? Gerade wenn dann am Nachmittag jemand anders da drüber guckt und es ist schon alles vorgeplant. Das hilft uns immens und das ist auch ein Tool, was wir extrem wertvoll empfinden, ne? Was den Arbeitsablauf angeht, die Qualität auch angeht, von den Aussagen, die wir gegenüber den Kunden treffen können. Und das macht schon viel aus. Und natürlich, klar, Fahrerplanung, das ist halt echt noch auch ein Riesenthema. Aber wie du gerade gesagt hast, da seid ihr ja dran. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da
auf uns zukommt. Auf jeden Fall ist das was, wo wir natürlich auch in Zukunft irgendwie weiter dranbleiben. Mhm. Weil jetzt die Unternehmen in eurer Größe mit irgendwie über 100 Fahrern, ne, wenn da jeder irgendwie die Leute abtelefonieren muss, um zu erfahren, wann die denn jetzt irgendwie gerne arbeiten und das wann sie gerne Urlaub hätten, da kannst du jemanden komplett für abstellen, der sich nur darum kümmert, ne, und der vielleicht auch einfach was viel Sinnvolleres machen könnte. Mhm. Und da war jetzt eben unsere Idee, dass man sagt, okay, wir versuchen das für die Unternehmen, die das möchten, eben so weit auch dezentral zu machen, dass einfach jeder Einzelne alle Infos, die er bereit ist, da einzustellen, das auch machen kann. Und am Ende kann dann derjenige, der sich darum kümmert, dass am Ende ein Dienstplan oder sowas entsteht, hat schon irgendwie ganz, ganz viel Vorarbeit bekommen und kann direkt loslegen, ne, und muss nicht erst noch drei Leuten hinterherlaufen. Hier, ich weiß nicht, ob du jetzt morgen Zeit hast oder nicht, sondern das ist dann im Idealfall
alles System in beide Richtungen.
Genau. Und das sollte auf jeden Fall da bei den Unternehmen, die die Arbeitsweise noch ein bisschen erleichtern. Und das ist auch was, wo wir natürlich künftig immer auch wieder ein Auge drauf haben werden.
Wie stehst du dazu, Ulf, eine App für ganz Deutschland als technische Lösung für Taxler? Es gibt ja momentan unterschiedliche Sachen. Und ich merke das im Privaten, wenn ich 1000 Apps habe, habe ich dazu keine Lust, dann mache ich es eher lieber nicht.
Deine persönliche Meinung interessiert mich darauf wirklich. Und wir versuchen ja auch durch unseren Podcast einfach diese vielen Unternehmen und die vielen verschiedenen Interessen einfach zusammenzubringen. Jetzt auch mit dem, was draußen am Markt gerade los ist, ist das, glaube ich, ein sehr brisantes Thema. Ja. Deswegen ist es super spannend, dass wir den Mann haben, der das umsetzen kann. Der sitzt hier heute bei uns.
Ja, wir können es nicht alleine umsetzen, aber ich hole gerne mal ein bisschen aus. Also wie ihr das sagt, ist natürlich das ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Weil was bringt mir irgendwie diese Bestellmöglichkeit als App, wenn ich für jede Stadt, wo ich bin, ein eigenes Ding brauche? Und für Leute, die jetzt nicht so wahnsinnig viel unterwegs sind, ist das natürlich funktioniert, weil die haben ihre, da wo sie wohnen, haben sie eine.
Regional.
Und dann vielleicht noch eine, wenn man irgendwie nach Berlin fährt oder sowas. Aber Leute, die wirklich jetzt sehr mobil sind, für die ist es einfach schwierig. Und du sagst es, du hast einfach mehrere Apps und weißt auch vorher nicht immer so ganz genau, wo bist du jetzt, welche kann ich hier nutzen. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, für einen einzelnen Anbieter ist es eigentlich unmöglich, überall ein Fahrzeug gewährleisten zu können. Das heißt, wir haben so die Player, die sich auf die Großstädte fokussieren, ich sag mal, da funktionieren die natürlich auch gut, weil es entsprechend genug Einzelfahrer gibt, die irgendwie immer dabei sind und einfach auch heiß auf zusätzliche Bestellungen sind. Sobald man dann irgendwie in der 10. oder 11. oder 12. größten Stadt ist, sieht das schon wieder ganz mau aus. Das heißt, da ist es so, dann gibt es Anbieter wie uns, die in ganz vielen Städten in der Fläche auch vertreten sind, aber eben dadurch, dass wir ja die Bestellungen auch einfach als kostenlosen Zusatznutzen mit dabei haben, natürlich nicht irgendwie in Großstädten das Marketingvolumen ausgeben können, wie das andere machen. Das heißt, für uns ist es da ein bisschen schwierig und die naheliegende Lösung ist natürlich eigentlich einfach. Man könnte sich irgendwie zusammentun. Und das ist auch was wir schon seit einer ganzen Weile mal so versuchen. Es ist bisher immer an irgendwelchen, hauptsächlich politischen Widrigkeiten, möchte ich jetzt mal sagen, gescheitert. Wir bleiben aber dran und sind.
Aber die Offenheit von euch ist ja auf jeden Fall da.
Offen, genau. Und wir sind aber jetzt auch optimistisch, dass wir das irgendwann in der Zukunft nochmal hinbekommen, dass man irgendwie am Ende eine Möglichkeit schaffen könnte, wo man dann tatsächlich einfach in ganz Deutschland, egal wo man jetzt ist, irgendwie auch ein Taxi bestellen kann. Und das wäre natürlich für den Anwender irgendwie eine ganz tolle Sache.
Die Kundin tatsächlich.
Ja, und das ist das Wichtigste.
Genau, wir sind ja jetzt in Hamburg. Ich bin gestern angekommen, da muss ich erstmal gucken, wie kann ich jetzt ein Taxi und so dann bestellen. Mich nervt es tatsächlich. Klar. Ja, ich will denn eine App haben, alles klar, da gehe ich rein, weil ich bin Kundensicht. Ihr seid Dienstleistersicht, ja, und ich bin Kundensicht. Deswegen auch nochmal der Aufruf an alle, die zuhören, die dort mitwirken können. Es wäre fantastisch für alle Kundinnen und alle Kunden und eine Mega-Erleichterung, auch für die Fahrerinnen und Fahrer, für die Unternehmen.
Ja,
und
das ist halt Zukunft. Wir brauchen das halt auch, dass wir gemeinsam stark auftreten draußen. Der Taxler an sich ist immer dafür auch gerne bekannt, dass wir sehr kritisch sind und unterschiedlich sind und so. Aber es gibt Punkte im Augenblick, da müssen wir einfach zusammenhalten. Und da brauchen wir euch als, sage ich mal, den Lieferanten, Industrie, wer auch alles dazugehört, dass ihr damit mit allen zusammen matcht, damit wir Zukunft gestalten können im Taxi. Und das ist mir halt sehr, sehr wichtig, einfach die Menschen da zusammenzubringen. Und da geht es ja gar nicht darum, ob jemand mehr oder weniger verdienen kann. Ich glaube, da ist genug da, wenn wir nämlich unsere Kunden weiter und damit auch erreichen. Wenn die irgendwann wegbrechen, weil andere viel besser sind wie wir, dann sind wir außen vor.
Ja. In jedem Fall. Also ich meine, dass es so lange gedauert hat und dass immer noch heutzutage irgendwie der absolut überwiegende Teil aller Bestellungen übers Telefon geht, das hätte man sich vor 5 Jahren sicherlich auch nicht ganz so träumen lassen. Aber es ist nach wie vor der Fall. Und diese Entwicklung wird aber natürlich jetzt nicht ewig weitergehen. Und die Leute, die jetzt gerade aufwachsen, da nimmt ja keiner mehr einen Telefonhörer in die Hand. Das heißt, wenn die nicht mit der App irgendwas oder per WhatsApp oder wie auch immer bestellen können, dann lassen die es ja einfach. Und dementsprechend, also wir haben ja diese Möglichkeiten alle im Portfolio. Das heißt, für unsere Kunden, die als Dienstleistungserbringer unterwegs sind, die können das ihren Fahrgästen allen anbieten und das funktioniert auch alles wunderbar, aber wie du sagst, Babette, für den Kunden, der jetzt nicht speziell an einem Taxiunternehmen hängt und das von denen erfahren hat, sondern der einfach jetzt irgendwo ist und ein Taxi haben möchte, für den wäre es natürlich irgendwie deutlich einfacher. Es irgendwie einfach eine zentrale Variante gibt, wo man sagen kann, okay, ich buche und dann alle, die da irgendwie dranhängen, können dann diese Fahrt am Ende auch durchführen. Also wir bleiben dran und vielleicht,
danke.
Wenn Alex oder ja, ich das nächste Mal hier sitzen, dann gibt es vielleicht schon eine Antwort.
Ja, ganz genau. Und da auch immer wieder nicht aufzugeben. Ja, das fand ich am Anfang sehr stark, was du geteilt hast. Ich möchte es nochmal hervorheben, habe ich zu dem Moment nicht gesagt, als ihr gestartet seid, dass 90% der Leute abgewunken haben mit eurer Idee und Halleluja. Dann wo steht ihr einfach auch heute? Und nur weil alle sagen, es geht nicht, dann erst recht und die lange Strecke auch zu gehen.
Auf jeden Fall. Also man muss halt bei sowas immer die Entwicklung sehen. Ne? Und wenn man merkt, und das war zum Glück halt relativ schnell damals für uns erkennbar, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also die Kunden, die wir hatten, die haben uns dann einfach auch nach vorne gebracht. Und mit jedem Ding, was wir gemacht haben, sind die auch zufriedener geworden. Das heißt, irgendwie auch so in den ersten Kinderschritten war für uns schon so ein Trend, zumindest sichtbar. Mhm. Und das ist eigentlich nach wie vor die Art und Weise, wie wir das machen. Und solche Projekte jetzt, nenne ich es mal, wie irgendwie eine übergreifende App oder sowas, das ist für uns natürlich was anderes, weil so kann man zu einem einzelnen Unternehmer gehen und sagen, hier, guck dir das mal an, nimm dir mal die halbe Stunde und dann kommt man mit dem in Dialog und dann kann man halt relativ straightforward Leute
und
überzeugen.
Und ist es was anderes, oder ob nicht, ich das einem Unternehmerkollegen nochmal zeige oder ob ihr jetzt rausgeht und Marketing betreibt, weil ich kann die Fragen nochmal ganz anders beantworten.
Genau, manchmal. Und jetzt so,
ich habe auch die Erfahrung schon.
Genau. Und so politische Themen, die muss man natürlich ein bisschen anders angehen. Die dauern auch erfahrungsgemäß natürlich ein bisschen länger. Aber wir bleiben am Ball.
Okay. Was wünschst du dir für die Zukunft von Taxi beziehungsweise von der Personenbeförderung, wenn du jetzt mal was zurückgeben kannst in unser Gewerbe?
Sehr gerne. Also ich habe ja hier 17 Jahre in Hamburg gelebt und bin jetzt vor einem Jahr ein bisschen nach Schleswig-Holstein gezogen. Also immer noch im U-Bahn-Einzugsgebiet, aber eben so aus der...
Im Speckmantel.
Im Speckgürtel, wie man so schön sagt. Ein bisschen aus der Stadt raus und da ist das Thema Mobilität natürlich irgendwie ein anderes. Also ich fahre mit dem Fahrrad zur U-Bahn, weil der Bus einmal die Stunde fährt. Ne? Und das ist auch, wenn man sich abstimmen kann und wenn man jetzt nicht ein riesiges Problem hat dadurch, wenn man die Bahn verpasst, weil der Bus 3 Minuten spät ist, auch kein Problem. Aber es ist halt schon irgendwie eine andere Mobilität, als wenn man jetzt wirklich in Hamburg lebt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema für die Zukunft, dass man hier an der Stelle irgendwie ein bisschen flexibler wird aus Sicht des Fahrgastes einfach. Weil der ÖPNV ist ja da und bedient auch wahnsinnig viele Gebiete, auch die man nicht wirtschaftlich machen kann. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, tatsächlich noch eine ziemliche Errungenschaft, dass wir das noch haben. Und dass eben nicht einfach jemand sagt, oh, hier verdiene ich kein Geld, hier fährt jetzt gar kein Bus mehr. Ne? Weil dann kommt man natürlich echt sehr in die Bredouille. Also für mich ist jetzt nicht das Problem, weil ich mit dem Fahrrad fahre, aber irgendwie in meinem Dorf, wo ich jetzt bin, gibt es natürlich auch viele ältere Leute, die mit dem Bus dann zum Einkaufen fahren. Und
die brauchen die Mobilität auf eine andere Art und Weise.
Genau.
Ja. Wir brauchen vielleicht kleinere Einheiten.
Ganz genau, weil es ist natürlich dann auch so, dass in solchen Randgebieten der Bus einfach einen Großteil des Tages halb leer oder fast ganz leer durch die Gegend fährt.
Bis auf die Schulzeiten.
Bis auf die Schulzeiten einzige, und wenn es morgens die Berufspendelei losgeht. Genau. Und am Rest des Tages sitzen dann da irgendwie 2 Leute drin. Dass das am Ende nicht wirtschaftlich sein kann, ist ja klar. Und wenn man jetzt aber eben hier ansetzt und sagt, man versucht das irgendwie ein bisschen zu flexibilisieren, dann kann ja auch irgendwie das Taxi damit eingebunden werden. Weil dieses Konzept AST, das gibt es ja schon ganz lange. Ne? Also die gibt jetzt auch immer dann HVV Hopp oder Yoki oder sowas, wo das so abgefeiert wird, als hätten die gerade das Rad neu erfunden. Mhm. Und das ganze Ding gibt es ja schon seit 50 Jahren.
Ne? Da arbeiten ja zum Glück ein paar auch dran. Wir haben ja einen coolen Rechtsanwalt in Bremen, das ÖPNV-Taxi sozusagen, wo man halt wirklich einfach auf Taxi zugreift, wo Taxi da ist und auch wirklich die Einheiten nutzt, die schon vorhanden sind und wir nicht überall neu das Rad erfinden und wir neue Fahrdienste brauchen, obwohl sie schon da sind. Also das ist schon auch cool. Und auch da natürlich euch mit zu integrieren, dass diese Systeme laufen, ja, und da auch wieder Gemeinschaft auf dem Land zu schaffen, dass die Betriebe auch mehr zusammenarbeiten, das macht einfach Sinn.
Auf jeden Fall.
Und für alle.
Und wir glauben einfach, dass das auch in Zukunft einfach, egal wo sich das hinbewegt, es wird immer darum gehen, dass es irgendwo eine Flotte von Fahrzeugen gibt. Ne? Und das ist einfach was ja seit Jahr und Tag eigentlich so im Bereich des Taxiunternehmers liegt. Das heißt, der hat einfach dann auf dem Land eine Flotte von Fahrzeugen und ob da jetzt in 20 Jahren überall noch Menschen am Steuer sitzen oder dann schon nicht mehr.
Wissen aber wir nicht. Irgendeine Für gewisse Art, Bereiche sicherlich.
Genau, aber irgendeine Art von Flotte wird es geben, weil es wird nicht so laufen, dass irgendwie nur noch völlig individuelle Fahrzeuge durch die Gegend fahren, sondern man braucht halt einfach diese Kapazitäten. Irgendjemand muss sich ja auch um die Fahrzeuge kümmern und so weiter und so fort. Das heißt, da gehen wir einfach davon aus, dass das Konzept Flotte einfach auf Ewigkeit eine große Rolle spielen wird. Und die Entwicklung muss eigentlich die sein, dass man ein bisschen versucht, das Ganze ein bisschen flexibler zu gestalten. Das heißt, dass man von diesem Bus, der leer einmal die Stunde den ganzen Tag durch die Gegend fährt, wegkommt und sagt, okay, ich kann mir jetzt so ein Ding bestellen zu meiner Haltestelle. Irgendwie auch
vielleicht sogar Wohnort. Ne?
Oder also ich zum Wohnort.
Schon, mit dem Geld, was da ausgegeben wird, gibt es, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten. Man muss nur halt diesen Schritt wagen, was zu verändern.
Ja. Genau. Und hier sehen wir es eigentlich dann so, dass sich das am Ende einfach so ausgehen kann, dass das eben aus so eine Kombination aus Verkehrsbetrieb und auch Taxi dann abgedeckt wird. Weil natürlich kann dann der Verkehrsbetreiber nicht immer alles gewährleisten in der fein granularen Flexibilität, die am Ende vielleicht rauskommen muss. Und dann sagt man, okay, dann macht jetzt diese Tour, macht jetzt einfach mal ein Taxi. Und das ist am Ende dann ja auch eine Kombination, die irgendwie da allen zugutekommt. Das heißt, der Verkehrsbetrieb kann vielleicht ein bisschen flexibler und auch kostendeckender arbeiten. Das Taxi kriegt zusätzliche Aufträge, die ja einfach ein neuer Kanal auch sein können, der auch irgendwie so ein Grundrauschen mit reinbringt. Ja, und für den Fahrgast ist es so,
der Kunde
ist halt einfach profitiert maximal davon, weil er einfach losfahren kann, wann er möchte und eben unter Umständen halt auch einfach nicht noch zur Haltestelle laufen muss. Und am Ende, wenn er dann einen Euro mehr zahlt, ist es den meisten Leuten sicherlich auch wert. Also
letzte Meile halt, ne?
Genau.
Ganz oft das Thema.
Und das ist eigentlich was ich persönlich irgendwie schön finde, wenn das so funktioniert, weil abseits der Metropole ist das einfach ein großes Thema. Ne? Also in Hamburg, wo alle 3 Minuten eine U-Bahn fährt, da braucht man das alles nicht, weil man kommt irgendwie echt gut von A nach B braucht jetzt nicht noch zig Varianten, wie man jetzt irgendwie...
Ja, ich hatte das gestern Parkplatz suchen und so, es ist anstrengend. Das ist so, für mich als Landei ist das schon echt eine Herausforderung.
Auf jeden Fall.
Ja, und da ist dann ÖPNV, was ich jetzt zu Hause nicht nutze, in der Großstadt für mich schon echt cool.
Ja, also Hamburger U-Bahn-Netz ist schon super. Ne? Und man ist einfach auch viel schneller. Also es ist einfach so, wenn man tagsüber mit dem Auto durch Hamburg fährt, das ist einfach
keine gute
Idee.
Macht keinen Spaß. Babette?
Okay, also Ressourcen
schonen. Darf ich übergeben an die letzte Frage?
Die Dinge nochmal verändern. Mhm. Boah, Ulf, du hast so viele richtig coole Sachen geteilt. Was uns interessieren würde, taxi.de, ihr habt euch ja seit 2011 sehr deep auch mit dem Taximarkt beschäftigt. Wir haben jetzt Ende 2024. Wo denkst du, werdet ihr in 3 Jahren sein? Ja, Ende 2027.
Ja, also unsere Firmengeschichte ist eigentlich hauptsächlich dadurch geprägt, dass wir irgendwie mit kleinen Schritten in die richtige Richtung gegangen sind. Das heißt, hier ist jetzt auch keine riesige Kehrtwende zu erwarten. Wir werden einfach unsere Produkte erweitern und vielleicht auch das eine oder andere neue noch rausbringen und natürlich nach wie vor irgendwie auf unsere Kunden hören und am Ende eben versuchen, das zu machen, was wichtig ist. Es gibt ja noch ein paar Thematiken, die nächsten Jahre kommen.
Also ihr habt jedenfalls was in der Pipeline.
Wir haben was in der Pipeline. Ich habe vorhin unsere Personalplanung erwähnt, die demnächst kommt. Dann dieses Thema TSE ist auch was wir irgendwie versuchen, noch ein bisschen ganzheitlicher anzugehen.
Viele drauf. Diese Frage kriege ich super oft wieder gestellt, weil wir müssen ja bald jetzt alle eine Entscheidung treffen und
genau.
Das wäre natürlich schon cool.
Da sind wir auch mit unterschiedlichen anderen Partnern in Gesprächen, dass man am Ende auch irgendwie eine vernünftige Lösung anbieten kann. Und es ist ja wie jedes Mal, wenn sowas kommt, fällt einfach da, wo zu kurz gedacht wurde, es fällt dann doch vielen Leuten immer erst sehr spät auf. Und jetzt haben wir wieder diese Thematik mit Krankenfahrten und so weiter und so fort. Ne? Und da steht jetzt 12 Euro auf dem Taxameter, aber was die Kasse am Ende bezahlt, hat nichts damit zu tun.
Das ist ein anderer Preis, genau.
Es wird auf jeden Fall noch spannend, aber da das ist ein Aspekt, wo wir uns natürlich große Mühe geben, am Ende was mit Mehrwert so rauszubringen, dass eben niemand da so groß drüber nachdenken muss. Ne? Weil diese Baustellen, die sind ja immer so, Wenn man sie vernünftig gelöst bekommt, dann spielen sie im Alltag am Ende gar keine große Rolle mehr. Und das ist an der Stelle natürlich auch immer unser Ziel, dass dann nicht der Fahrer jetzt bei jeder Tour irgendwie überlegen muss, oh, was mache ich jetzt, wie verbuche ich das, sondern es soll am Ende natürlich dann so durchlaufen, dass man sagt, zack, 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 es ist jede Fahrt gleich und am Ende landet dann halt dieser Preis aus der Kasse oder aus dem Taximeter irgendwo, wo dann auch irgendjemand am Ende sagt, als Prüfer, das ist okay.
Transparenz.
Und, genau.
Und ja. Das passt ja auch gut zu deinem Motto, mit dem wir eingestiegen sind, dass gute Softwareentwicklung einfach wie Wein auch Zeit braucht und immer wieder Muße, Geduld und auch das Gespräch mit der Zielgruppe.
Absolut.
Apropos, treffen wir euch eigentlich auch, wenn jetzt die Leute sagen, oh mein Gott, wie cool, ich habe die Jungs noch gar nicht persönlich getroffen. Seid ihr in Köln auf der Taximesse?
Wir sind natürlich auch in Köln auf der Taximesse. Ich habe jetzt die Standnummer nicht im Kopf, aber vielleicht können wir die in die Beschreibung mit reinschreiben. Aber ich denke,
es ist ja auch halbwegs überschaubar. Es ist ja keine IAA oder sowas.
Ja.
Ne?
Wir sind ja auch da. Ja, ihr werdet uns hören und sehen. So viel können wir schon mal raten. Mehr verraten wir tatsächlich an der Stelle noch nicht. Und wenn ihr nicht auf die Taximesse kommen könnt, dann wird Ulf euch auch verraten, wo ihr taxi.de findet und wie ihr auch Kontakt aufnehmen könnt mit taxi.de, Ulf.
Genau, also unsere Webseite ist ein guter erster Anlaufpunkt, www.taxi.de.
Das ist nicht schwer.
Kann man sich gut merken. Da gibt es einen ersten Überblick über alles, was wir machen. Ansonsten, viel von euch werden das sicherlich auch schon mal von irgendeinem benachbarten Unternehmer gesehen haben. Fragt die gerne. Die meisten können euch da natürlich die Fragen noch ein bisschen zielgerichteter beantworten als wir. Ansonsten ruft gerne bei uns an, 040-609-46142. Es geht immer jemand dran, der euch weiterhelfen kann. Und ob es jetzt Fragen zu unserer Software sind oder zu anderen Produktbestandteilen, es wird euch auf jeden Fall geholfen. Jeder kann das Produkt ausprobieren und wir geben uns da sehr große Mühe, alle so weit nötig eben bei der Hand zu nehmen, dass am Ende jeder dann für sich auch eine sinnvolle Entscheidung treffen kann. Ist das jetzt was für mich oder ist es nicht?
Wow. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du in unsere Sendung gekommen bist. Vielen Dank für die tiefen Hintergründe, jetzt auch wo du herkommst, wer du bist, damit wir dich jetzt auch mal so ein bisschen nach außen zeigen können und du nicht in deinem Büro hinten irgendwo da unterkommst. Also,
und du kannst Ulf auch angucken, ja, auf YouTube, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das auf jeden Fall, aktivier die Glocke, jeden Dienstag kommt eine neue Folge und dann kannst du Ulf auch direkt mal angucken, der sonst weniger
wisst,
im Vordergrund steht.
Wer warum, der weshalb die Techniker im Auto und in der Disposition im Büro funktioniert. Der Mann ist dafür verantwortlich, der da drüben sitzt. Also, ganz herzlichen Dank nochmal. Schön, hier in Hamburg zu sein. Moin, moin, sage ich. Viele liebe Grüße an euch alle, die uns hier eure Zeit geschenkt haben. Und ich würde sagen, Horido, bis zum nächsten Mal.